Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Jetzt dürft ihr guten Morgen. Sehr schön. Ihr seid wirklich da. Das ist gut. Wir machen weiter mit der Predigtreihe Nackte Tatsachen und ich nehme euch ganz zu Beginn mal mit hinein in eine Entdeckung, die ich in der letzten Woche gemacht habe. Ich hatte eine Unfallstatistik auf meinem Schreibtisch liegen und fand das so ganz interessant. Da habe ich unter anderem gelesen, dass 20% aller Unfälle mit tödlichem Ausgang im Straßenverkehr passieren. 20%. Dann 17% in den eigenen vier Wänden. 16% im Flugzeug, deswegen fliege ich nicht so gerne, in der Bahn oder auf dem Wasser. 15% betreffen Fußgänger. Und jetzt kommt's. Und das ist die gute Nachricht zu Beginn dieser Predigt. Nur 0,001% aller Unfälle mit tödlichem Ausgang passieren in der Gemeinde. Wisst ihr, und wenn du dich heute Morgen gefragt hast, warum bin ich eigentlich hier? Das hier ist ein ziemlich sicherer Ort. Aber ich hoffe nicht so sicher, dass mit Sicherheit niemals etwas passieren wird. Und deshalb die Frage, wann bist du das letzte Mal ein Risiko eingegangen? Wenn wir uns heute mit dem sogenannten nackten Mann beschäftigen, dann geht es darum, ihm nachzueifern an der einen Stelle, uns nicht zu entkleiden in bestimmten Momenten, sondern auch mal Risiken einzugehen. Was bedeutet Risiko? Risiko bedeutet, du tust etwas und du kennst den nächsten Schritt nicht. Du weißt nicht, was kommen wird, aber du tust es trotzdem. Du gehst auf Risiko. Ich nehme euch mal mit hinein in zwei besondere Lebenssituationen, Ereignisse, in denen bei mir sehr viel Risiko gefragt war. 18 Jahre war ich alt, ich hatte gerade den Führerschein gemacht. Und was macht man so mit 18 und man hat den Führerschein in der Tasche? Man überzieht sein Dispo, sein Konto und kauft sich ein richtig schönes Auto. So, jetzt ist das ja so, also bei mir war es zumindest so, du bist 18. Ich hatte nicht so viel Ahnung von Autos, aber mir war das unglaublich wichtig. Mein erstes Auto kaufe ich selbst. Und ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht. Das war mein allererstes Auto. Das kennt heute kein Mensch mehr. Das ist ein sogenannter C-Ascona, 90 PS, Sportausführung, Berliner Ausstattung. Also das hatte viel mit Luxus zu tun. Und ich habe dieses Auto von einem älteren Herrn gekauft auf der Heckablage. Da war sogar noch so eine selbstgehäkelter Klopapierhut. Den habe ich dann schnell wieder entfernt. Warum habe ich dieses Auto selber gekauft? Ich wollte es mir und anderen beweisen und deswegen bin ich voll auf Risiko gegangen. Keine Ahnung von Autos. Ich hatte keine Ahnung, was ich da kaufe. Aber das Risiko hat sich für mich zumindest ein Stück weit gelohnt. Das zweite Bild, wer von euch weiß, welche Stadt das ist? Oh wow, Amsterdam. Natürlich die Grachten, die herrlichen Häuser. Wer mich kennt, der weiß, dass ich vielleicht nicht immer, da müsst ihr meine Frau fragen, aber manchmal bin ich ein Romantiker. Und kurz vor unserem ersten Hochzeitstag habe ich so überlegt, ich möchte was, es darf nicht Standard sein, es muss was Besonderes machen. Ein Wochenende mit meiner Frau in Amsterdam. Jetzt war so ein bisschen das Problem, wir hatten nicht so sehr viel Geld, also habe ich im Internet gesucht, Google, günstig reisen, Amsterdam, und bin dann auf eine Ferienwohnung gestoßen, sah richtig schön aus. Auch die ganze Seite war relativ seriös aufgebaut und ich dachte, das buche ich jetzt einfach mal. Wir sind losgefahren, kamen an der besagten Adresse an. Und was ich sah mit meinen zwei Augen, war ein orientalischer Hinterhof, ein einziges Geschäft mit zwei arabisch sprechenden Männern, die mir über die Theke des Ladens einen Vertrag zuschickten. Und ich konnte diesen Vertrag, also weder meine Frau noch ich, konnten diesen Vertrag entziffern. Und sie haben uns nonverbal zu verstehen gegeben, dass sie das Geld jetzt gleich haben wollten. Und dass eine dritte Person mit dem Auto dann vorfahren würde bis zu der Wohnung. Und was tust du in einem solchen Moment, wo du ganz genau weißt, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wir sind auf Risiko gegangen, wir hatten ja auch irgendwie keine andere Wahl. Dann kam eine dritte Person mit so einem richtig dicken Mercedes, fuhr dann vor. Und was dann geschah, das hat meiner Frau und mir noch mehr Risiko-Style abverlangt. Der ist nämlich mit 70, 80, 90 Klamotten durch Amsterdam gedüst. Und uns war klar, seine Strategie ist, uns abzuhängen. Und ich habe meine Frau angesehen mit einem entschlossenen Blick und habe gesagt, auch wenn die Niederländer mich hier festnehmen, aber ich bleibe dran. Und da sind wir mit 80, 90 Stundenkilometer durch Amsterdam gerast, zweimal über eine rote Ampel, aber ich kann euch sagen, wir sind dran geblieben. Und die Ferienwohnung war etwas anders, als wir uns vorgestellt hatten, aber wir hatten trotzdem, Liebling, es war ein schönes Wochenende, oder? Was wäre unser Leben, hätten wir nicht den Mut, auch mal etwas zu riskieren, einen Schritt zu wagen, dessen Perspektive wir nicht genau kennen. Wir kennen das wahrscheinlich alle so aus dem Fußball. Stell dir vor, du bist Fußballtrainer und in der 80. Minute kassierst du das Tor und du liegst mit 0-1 hinten. Was tust du als Trainer? Ich bin nicht so sehr fußballbegeistert, aber ich würde an dieser Stelle die Offensive stärken und meine Defensivspieler briefen und sagen, hey, spielt alles nach vorn. Wir spielen jetzt hier voll auf Risiko in der Hoffnung, dass wir nicht nur einen Ausgleich erzielen, sondern vielleicht sogar noch 2-1 in Führung gehen. Aber bei dieser Strategie wissen wir auch, läufst du Gefahr, ein weiteres Gegentor zu kassieren. Wisst ihr, wenn ich mich anschaue, ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe so die deutsche Kultur in mich aufgenommen. Und die deutsche Kultur hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns an Sicherheit klammern. Ja, uns ist Sicherheit super wichtig. Alles muss überschaubar sein, berechenbar sein. Es gibt einen Tipp, den die meisten Eltern ihren Kindern mitgeben. Und der klingt in etwa so, streng dich in der Schule an, lerne fleißig und schreibe gute Noten, dass du später einen sicheren Job in einem sicheren Unternehmen hast. Und dieser Tipp führt dann manchmal dazu, dass wir Persönlichkeiten heranbilden, die nicht den Mut haben, auch mal all in zu gehen. Die auch mal den Mut haben, auch für Jesus verrückte Sachen zu machen. Der römische Philosoph Seneca, der hat einmal gesagt, im Hafen ist ein Schiff sicher, doch dafür wurde es nicht gebaut. Wisst ihr, wurden wir von Gott gemacht, dass wir ein Leben führen, Eigentumswohnung, irgendwo 40, 50 Jahre wohnen bleiben und alles ist super sicher? Vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es aber auch etwas anderes, dass Gott mit dir etwas vorhat, dass du vor einer Entscheidungssituation stehst und Gott möchte, dass du ihm folgst, auch wenn du dafür keinen Beifall erntest, auch wenn es dich etwas kostet. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen mit diesem nackten Mann konfrontieren, der ein risikoreiches Leben geführt hat. Zumindest an dieser einen Stelle, als es darum ging, Jesus wirklich zu folgen. Und ich lese uns diese Stelle noch einmal kurz vor. Da ließen ihn alle im Stich und flohen, die Jünger von Jesus. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Ich bin bei einer Formulierung stehen geblieben, bei der Formulierung, ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Jetzt ist es so, man muss nicht unbedingt jung sein, um auf Risiko zu gehen. Du musst auch nicht unbedingt ein Mann sein, um Risiken in Kauf zu nehmen. Ich kenne Frauen, die sind so viel mutiger als ich. Und dass ich heute Morgen hier stehe, dass ich in meinem Leben eine Gemeinde gegründet habe und dass ich in den letzten 5 Jahren Jugendpastor war, hat weniger mit mir zu tun als mit meiner Frau, die mich herausgefordert hat, das wirklich umzusetzen, was ich tief in meinem Herzen von Jesus her verstanden hatte. Aber ich selbst hatte diesen Mut oft nicht. Aber in dieser Geschichte ist es eben ein junger Mann, der etwas Verrücktes für Jesus tut. Und ich frage mich mal so persönlich, wann hast du das letzte Mal etwas Waghalsiges, etwas Verrücktes für Jesus getan? Wo bist du das letzte Mal aufgestanden für etwas, wo Jesus dich hineingerufen hat und du wusstest ganz genau, du wirst keinen Beifall kassieren. Andere Leute finden das nicht gut und es verlangt dir auch einiges ab. Ich musste an einen Freund denken, er ist heute auch Pastor, ist schon ein paar Jahre her, hat ein Mädel kennengelernt und die haben auch geheiratet und kurz vor der Hochzeit gibt es ein Treffen mit den zukünftigen Schwiegereltern irgendwo in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen. Und an einem Sonntag, es war Ostersonntag, sind sie alle vier gemeinsam in die Kirche gegangen. Und dann sitzen sie dort so auf einer Bank und mein Kollege wird bei der Predigt richtig unruhig, denn das Wort Jesus fällt kein einziges Mal. Und es wird auch nicht klar, es wird überhaupt nicht erwähnt, dass Jesus auferstanden ist. Und dann sitzt er da bis zum Ende der Predigt und spürt so einen inneren Drang. Hey, ich muss jetzt aufstehen und muss irgendwie sagen, hey, Jesus ist auferstanden. Er hat das für sich so gespürt und dann steht er in dieser vollbesetzten Kirche auf, über 300 Leute und ruft es nach vorn und Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Puh. Und dann ging er raus, zunächst allein. 300 Blicke lasteten auf seinen Schultern. Und dann hat es ein paar Momente gedauert. Seine zukünftige Frau wusste noch nicht so recht, soll ich den wirklich heiraten, diesen verrückten Typen? Oder lasse ich es nicht lieber doch sein und bleibe schön bei meinen Eltern sitzen? Aber nein, sie ist aufgestanden und folgte ihm in dieser Kirche. Er drehte sich nur einen Augenblick zurück und wusste, spätestens in diesem Augenblick, diese Frau muss meine Frau werden. Wann hast du das letzte Mal etwas Mutiges für Jesus getan? Ich habe mich gefragt, wer war eigentlich dieser nackte Mann? Wir finden sehr, sehr wenig über ihn. Wir wissen im Grunde genommen gar nicht recht, wer er wirklich war. Wir haben keinen Namen, wir wissen im Grunde genommen nichts über seine Herkunft. Und wenn das der Fall ist, dann wird natürlich relativ viel spekuliert und interpretiert. Es gibt Leute, die sagen, naja, Jesus war vielleicht homosexuell und das war sein Freund. Dann gibt es andere, die sagen, nee, also das muss Markus der Evangelist gewesen sein und der wollte sich mit dieser Story sozusagen unvergesslich machen. Dann gibt es andere, die sagen, es könnte auch der reiche Jüngling gewesen sein oder vielleicht Lazarus, den Jesus aus dem Tod herausgeholt hat oder vielleicht auch der Mann, in dessen Haus Jesus das Abendmahl gefeiert hat. Aber das ist alles nur Spekulation und es hilft uns überhaupt nicht weiter. Das Einzige, das wir wissen, ist, dass es ein wohl und gut situierter Mann war, denn er hatte einen Umhang um, aus purer Seide. Also, gehobene Mittelschicht, gut situiert, folgte er Jesus. Und je länger ich über diesen Mann nachdachte, desto mehr landete ich bei diesem Punkt, lieber am Ende nackt und an Jesus dran geblieben, als gut situiert und das Entscheidende im Leben verpasst. Wisst ihr, Jesus sagt einmal, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Also wer immer nur auf sich schaut, auf seine eigenen Bedürfnisse, auf das, was er selbst braucht, der läuft Gefahr, dass er sich in dieser Welt, zumindest in der Perspektive Gottes, verliert. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wer auf Risiko geht, wer glaubt, der wird das Leben gewinnen. Was für eine Provokation. Und dabei haben wir alle das so gern gemütlich und schön, harmonisch. Warum denn Herausforderung? Aber vielleicht laufen wir dann Gefahr, das Wesentliche zu verpassen. Lass uns mal einen Augenblick versuchen, uns das nochmal so vorzustellen, wie das damals wohl so ablief. Ich stelle mir vor, dieser Mann ist irgendwann in der Nacht wach geworden vom Lärm draußen und er bekleidet sich mit diesem Umhang, geht raus auf die Straße und fragt nach, hey Leute, was ist hier passiert? Und er bekommt die Antwort, hast du es nicht mitbekommen? Jesus ist gerade im Garten Gethsemane verhaftet worden. Und sie führen ihn jetzt gerade in diesem Augenblick ab. Ganz viele römische Soldaten. Und dann marschiert er los zu diesem Garten Gethsemane und sieht gerade noch, wie alle Jünger verschwinden. Die Menschen, die so nah an ihm dran waren, die so viel gehört hatten, die so viel erlebt hatten mit diesem Jesus, die verschwinden alle. Und dieser Mann folgt Jesus, auch in diesem Moment. Und erst in dem Augenblick, wo römische Soldaten ihn ergreifen wollen und ihn fassen, handgreiflich werden, erst in diesem Augenblick flieht er ohne Umhang nackt davon. Aus unserer Perspektive sind wir vielleicht so geneigt zu sagen, Mensch, das war doch dumm und unverantwortlich. Hätte er nicht zu Hause sitzen bleiben können und beten können für Jesus in dieser Situation? Warum rannte er mitten in diese Gefahrenzone hinein und wurde letztlich beschämt, so sehr, dass er ins Dunkel hinein fliehen musste? Wisst ihr, und diese Gedanken sind ja alle legitim und wir finden für alles eine Entschuldigung, aber vielleicht verpassen wir dann auch Jesus in einem Moment nachzufolgen, wo es dran ist und wo er das möchte. Wie weit würdest du gehen? Diese Frage ging mir in der Predigtvorbereitung nicht mehr aus dem Kopf. Wie weit würdest du gehen? Was würdest du riskieren für Jesus? Und wie hoch darf das Risiko sein? Diese Frage hat, glaube ich, einen unglaublich starken Reiz. Wird in vielen Hollywood-Filmen verarbeitet. Wie weit würdest du gehen? Und Menschen gehen unendlich weit, um sportliche Höchstleistungen zu vollbringen, um anerkannt zu sein, intelligent zu sein, um möglichst viel Geld zu bekommen und dann Karriere zu machen. Menschen können so weit gehen, dass sie sich selbst kaputt machen und ihre eigene Familie verlieren. Nur um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Wie weit würdest du gehen? Wie weit würdest du gehen, um einen Freund, den du liebst, zu retten? Wie weit würdest du gehen für deine Familie? Wie weit würdest du gehen für deine Kinder, für einen Arbeitskollegen, den du magst oder für einen Arbeitskollegen, den du vielleicht nicht magst, der aber dich und genau dich braucht? Und je länger ich über diese Frage nachdachte, desto mehr kam ich auf eine andere Frage. Und das ist die Frage, wie weit ist Jesus eigentlich für uns gegangen? Wie weit ist Jesus für uns gegangen? Und wie weit Jesus für uns gegangen ist, erkennen wir ganz stark daran, wie Jesus auf diese Erde gekommen ist. Wer sich das ansieht, wie Jesus Mensch wurde, wie er auf diese Welt kam, der bekommt mit, was für ein Wesen Jesus hat, welchen Charakter er hat und wie liebevoll seine Art ist. Denn er kam in diese Welt und wurde in einen Futtertrog hineingeboren. Er, der Sohn Gottes, wurde nicht in einem schönen Schloss geboren, in einem King-Size-Bett mit vielen Bediensteten, sondern man hat ihn in so einen Futtertrog gelegt. Da haben Tiere rausgefressen. Da waren Speichelreste drin. Und ganz ehrlich bin ich geneigt zu fragen, wie konnte denn der Allmächtige, wie konnte Gott auf diese Art und Weise auf diese Welt kommen? Hat Gott sich irgendwie vertan oder war das von Anfang an Absicht und gehörte zum Plan mit dazu? Warum kam Jesus so auf diese Welt? Warum wurde er so in die Rauheit des Lebens hineingeboren? Oder das Zweite, die Ersten, die etwas von der Geburt Jesu mitbekamen, waren die Hirten. Und die Hirten, wir denken vielleicht so, die Hirten, das waren so ganz nette, friedliche Typen, die haben sich so um die Schafe gekümmert und die rochen so flauschig, schafig. Aber wisst ihr was? Die Hirten, das waren richtig raue Männer. Die waren jähzornig, weil sie für alles kämpfen mussten. Für ihr Einkommen, für ihre Rechte, für alles. Und sie hatten eine raue Sprache. Und die ersten, die konfrontiert worden sind mit der Geburt von Jesus, waren diese Außenseiter, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Die konnten an keinem Gottesdienst teilnehmen. Und während die Juden das religiöse Leben zelebrierten, waren die Hirten irgendwo auf dem Feld. Die waren nicht religiös sozialisiert. Die wollte auch keiner haben. Überall, wo im Ort ein Hirte auftrat, hat man gerufen, hey, unrein, unrein. Und es sind die ersten gewesen, die Zeugen der Geburt von Jesus geworden sind. Und ich habe mich gefragt, wie weit ist Jesus gegangen, dass er sogar diese Außenseiter, die niemand haben wollte, für würdig und für wert erachtet, zuallererst Zeugen seiner Geburt zu sein. Und dann nicht zuletzt, ein Teenager-Mädchen soll die Mutter Gottes sein. Wisst ihr, ich war 5 Jahre Jugendpastor und ich kann wirklich sagen, ich mag Teenager-Mädchen. Ja? Aber bei dem Gedanken, dass ein solches Mädchen mit 14, 15 Jahren die Mutter Gottes sein soll und sich um ihn kümmern soll. Also bei diesem Gedanken bin ich wirklich geneigt zu sagen, Gott, warum? Warum gehst du dieses Risiko ein? Wisst ihr, als unsere erste Tochter geboren wurde in Ratzeburg im Krankenhaus, wen wollte ich dabei haben? Eigentlich keinen. Vielleicht meine Eltern, meine Schwiegereltern. Exquisit sollte der Rahmen sein. Und wisst ihr, wie wir aus dem Krankenhaus nach Hause gefahren sind? Meine Frau und ich, wir haben unser kleines Mädchen in diesen Maxi-Cosi hineingelegt. Ich habe sie gehalten und ich habe sie gehalten, als wäre sie zerbrechliches Kristall. Und dann habe ich sie angeschnallt und wir sind im Schneckentempo nach Hause gefahren, weil ich nicht wollte, dass meiner Tochter etwas passiert. Und ich frage mich, Gott, wie um Himmels Willen, warum bist du dieses Risiko eingegangen und bist so in diese Welt gekommen? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Jesus hat sich mit unserer Schwachheit identifiziert, mit der Schwachheit dieser Welt, mit der Schwachheit meines und deines Lebens, um meine und deine Stärke zu sein. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns etwas wiederzugeben, was wir alle miteinander verloren haben, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Und ich habe heute Morgen keine Zeit, um diese Herrlichkeit Gottes zu erklären, aber die Herrlichkeit Gottes bedeutet, das ist Gottes Gegenwart und das ist das Schönste, was ein Mensch jemals erleben kann. Und um uns das wiederzugeben, ist Jesus unendlich weit gegangen. Um uns das wiederzugeben, hätte Jesus jeden Preis bezahlt. So weit ist er für uns gegangen. Wie weit gehst du für Jesus? Wisst ihr, und an dieser Stelle möchte ich mal ganz persönlich werden. Ich bin jetzt 15 Jahre Pastor und ich habe eine Menge Leute schon kennengelernt. Und ich habe viele junge Leute kennengelernt, 20, 25, 30, die mir, als sie 10 Jahre älter waren, solche Dinge erzählt haben wie, ja, früher habe ich mal gebrannt für Jesus, früher habe ich etwas für ihn riskiert, früher war mir nichts wichtiger als Jesus. Aber weißt du was, heute, ich habe geheiratet, wir haben ein Haus, wir haben Schulden, ja, das Leben ist eben auch real. Ich bin jetzt über die radikale Phase hinweg, ich habe es jetzt gemütlich und bequem. Oder ich kenne andere, die ihr Studium gemacht haben, jemand kennengelernt haben. Naja, und das Leben passiert. Und auf einmal blickt man zurück und stellt fest, hey, früher war einiges anders. Früher war da noch Liebe für Jesus. Früher war da Entschlossenheit. Früher hätte ich besser gestern gekündigt, wenn Jesus mir gezeigt hätte, dass er etwas Neues mit mir vorhat. Aber heute? Und ich frage mich manchmal selbstkritisch, mich persönlich, Thomas, wenn Jesus dir morgen sagen würde, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, geh in eine andere Stadt, würde ich das tun? Was ist, wenn Gott mir zeigen würde, Thomas, verkauf dein Auto, steig um auf den Roller? Ist jetzt völlig an den Haaren herbeigegriffen. Aber was wäre dann? Würde ich das tun oder würde ich im Grunde genommen für alles Mögliche eine Entschuldigung finden? Wir finden in der Bibel viele Menschen, die weit gegangen sind und mit deren Beschäftigung ich gute Impulse für mein Leben bekomme. Da ist zum Beispiel Paulus. Und man könnte über Paulus unendlich viel erzählen, wo er risikoreich gelebt hat, wo er im Glauben wirklich Dinge riskiert hat. Aber es gibt eine Stelle, die finde ich unglaublich. Nämlich Römer Kapitel 9. Und an dieser Stelle sagt der Jude Paulus, ich wäre bereit, meine Beziehung zu Jesus zu opfern, nur damit Leute aus meinem Volk glauben können. Würdest du jemals so weit gehen, dass du deine Beziehung zu Jesus für andere Menschen, er sagt, ich wäre bereit dafür, vor Gott ein Verfluchter zu sein, nur damit einige aus meinem Volk gerettet werden. Würdest du so weit gehen? Oder ich denke an Maria von Magdala, über die wir letzte Woche einiges gehört haben, die Jesus gesalbt hat mit einem Parfum im Wert eines Jahresgehaltes. Und wo die Jünger sich aufregen, damit hätte man so viel machen können, man hätte es den Armen geben können. Ja, man hätte, aber hätten sie es auch wirklich gemacht? Oder ich denke an Levi, diesen Zolleinnehmer. Und die Zolleinnehmer der Bibel waren keine netten Finanzbeamten, sondern das waren hartgesottene Betrüger. Die haben Leute übers Ohr gehauen. Die hatten kein Gewissen. Und Jesus begegnet diesem Levi und sagt ganz schlicht, Levi, komm, folge mir nach. Und was macht Levi? Der folgt ihm einfach. Und ich frage mich, ist Levi wieder zurück ins Zollhaus gegangen oder nicht? Und wir lesen nichts darüber. Levi ist einfach mit Jesus mitgegangen. Er ist ihm gefolgt. Oder Timotheus. Es gibt im Timotheusbrief eine Stelle, wo Paulus sagt, Timotheus, komm zu mir, als er im Gefängnis war, bring mir meinen Mantel mit und einige Schriftrollen. Aber wisst ihr was, das war eine sehr risikoreiche Einladung. Denn als Sympathisant von Paulus hätte Timotheus bei der Gelegenheit auch gleich verhaftet werden können. Wie weit würdest du gehen? Ich kann das für dich nicht beantworten. Ich weiß nur eins, nichts ist so ansteckend wie ein Mensch, der glaubt und alles riskiert. Lasst mich am Ende nochmal euch eine Frage stellen und mit hineinnehmen in das, was an Karfreitag für uns geschah. Lebe ich das Leben, für das Gott bereit war, seins zu geben? Lebe ich das Leben, für das Gott bereit war, seins zu opfern? Und wir schauen uns nochmal ganz kurz auch dieses Prozedere der Kreuzigung an. Dieser Mann steht für Barabbas. Barabbas, die meisten von euch kennen ihn. Barabbas war ein Mörder, er war ein Verräter, ein Betrüger, ein Attentäter, ein Rebell. Wenn jemand den Tod verdient hatte, dann war es Barabbas. Und dann am Passafest kommt der Statthalter Pontius Pilatus, und es war gute Tradition der Römer, am Passafest dem Volk jemanden freizugeben. Und Pontius Pilatus fragt das Volk, hey, wen wollt ihr haben? Wollt ihr Barabbas haben? Diesen Mörder, diesen Betrüger, diesen Attentäter? Oder wollt ihr Jesus haben? Und dann schreit das Volk, gib uns diesen Barabbas und kreuzige Jesus. Und wenn man das so liest, dann frage ich mich, hey, was ist da passiert? Was hat Jesus Böses getan? Gut, er hat behauptet, dass er Gottes Sohn ist. Das konnte nicht jeder glauben, aber was hat Jesus Schlimmes getan? Er hat sich um Kinder gekümmert, er hat Menschen geheilt, er hat mehr als 5000 Leute auf einmal versorgt. Was um Himmels Willen hat Jesus Schlimmes getan? Dass das Volk schreit, gib uns Barabbas und kreuzige Jesus. Was passiert da? Haben wir irgendetwas nicht mitbekommen? Und Jesus lässt das alles zu, dass Barabbas freigelassen wird. Und ich stelle mir diesen Barabbas vor, wie er in das Volk hineingeht und, hey, super, ihr habt mich freigelassen, danke. Dreht er sich um zu Jesus und sagt, danke, Jesus. Du bist eigentlich der Grund, warum ich jetzt gehen kann? Nein. Und warum lässt Jesus das alles so zu? Wisst ihr warum? Damit der Austausch stattfinden konnte, der von Anbeginn der Welt an geplant war. Dass nämlich Gott Barabbas so behandeln konnte, wie Jesus behandelt werden müssen, hätte behandelt werden müssen und Jesus behandelt werden musste, wie eigentlich Barabbas behandelt werden müssen. Hätte müssen. Es geht da um einen Austausch. Das, was Barabbas verdient hatte, das nimmt Jesus auf sich und erträgt es. Warum? Um uns wieder diese Herrlichkeit zurückzugeben, die wir verloren hatten. Und ich finde das unglaublich, was an dieser Stelle geschieht, dass Jesus das alles auf sich nimmt, nur damit wir leben können. Jesus nimmt es auf sich, damit dieser Austausch stattfinden kann. Und dann geht es weiter, als Jesus an diesem Kreuz stirbt, da ist noch ein Verbrecher. Und der erkennt in einem Augenblick, dieser Jesus ist anders. Dieser Jesus hängt hier nicht zurecht. Und er schaut Jesus an und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus schaut ihn an und sagt, du hast keine Ahnung, wohin ich dich mitnehmen werde. Er schaut ihn nicht an und sagt, pass mal auf, wann hast du das letzte Mal gebetet? Wann hast du das letzte Mal Buße getan? Wann hast du das letzte Mal in der Bibel gelesen? Das ist ein exquisiter Club. Jesus tut das nicht. Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So weit geht Jesus für Menschen. So weit ist Jesus für dich gegangen. So weit. Und lasst mich schließen mit einer letzten Geschichte. Und diese Geschichte handelt von einer Frau, die mit ihren 3 Kindern Urlaub gemacht hat in einem schönen Haus irgendwo am Meer, direkt an einer Klippe. Und sie ist mit den Kindern einkaufen gefahren, kommt wieder, parkt das Auto vor dem Haus, zieht die Handbremse an, geht in das Haus hinein und schaut zurück und merkt, die Handbremse musste sich gelöst haben und dieses Auto rast auf diese Klippe zu. Und diese Frau zögert nicht einen einzigen Augenblick. Was tut sie? Sie rennt nach draußen und wirft sich vor diesen unendlich schweren und großen SUV. Und 2 der Kinder, die schon etwas älter waren, die haben im Nachhinein erzählt, wie sie das spüren konnten, wie das Auto über ihre Mutter rollte. Aber das Leben der Mutter, der Körper der Mutter, hat mit dazu beigetragen, dass dieser SUV vor der Klippe stehen bleiben konnte. Und die Kinder wurden gerettet. Und wie durch ein Wunder hat diese Frau es auch überlebt. Und sie wurde am Ende gefragt, hast du das jemals bereut? Und sie sagt, ich habe es niemals bereut. Denn ich weiß, heute bin ich mit meinen Kindern zusammen. Wisst ihr, und das beeindruckt mich an diesem Jesus, dass er so weit gegangen ist für dich und für mich. Ich muss nicht darüber nachdenken, was ich alles tun muss für Jesus, um ein guter Christ zu sein. Das, was ich verstehen muss, ist, was hat Jesus an diesem Kreuz für mich und für dich getan? Und wenn ich das begreife, wenn ich das spüre, wenn ich das annehme in meinem Herzen, dann werde ich ihm folgen. Dann werde ich das tun, was er sagt. Dann werde ich ihm nah sein in jeder Situation. In Jesu Namen. Amen. Jesus, vielen herzlichen Dank für dein Wort, das uns immer wieder herausfordert. Und Jesus, ich habe so den Eindruck, dass einige auch in der kommenden Woche herausgefordert sind, weit zu gehen. Wenn es darum geht, in einem Gespräch etwas zu klären, vielleicht aber auch, wenn es um eine Entscheidung geht, vielleicht aber auch darum, jemand anderen um Vergebung zu bitten. Und Jesus, dann bitte ich dich, dass wir uns daran zurückerinnern, dass du viel weiter für uns gegangen bist. Und dass du selbst unsere Liebe bist, unsere Hoffnung, unser Friede und unser Mut. Danke, dass du so weit gegangen bist und dass du selbst am Kreuz, an diesem schrecklichen Folterinstrument, für uns gestorben bist, damit dieser Austausch stattfinden kann. Damit nicht wir leiden müssen, sondern du alles auf dich genommen hast. Und der Herr segne dich und behüte dich und der Herr lasse leuchten sein freundliches Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Shalom, seinen tiefen Frieden. Und so segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.